When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
Begleite uns heute auf einer Reise in ein neues Morgen, in ein The New Normal.
Also da ist so ein Entdeckergeist sehr stark drin. So, okay, now let's do it. Jetzt packen wir es mal an.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem gar nicht mehr so neuen Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dass du heute mit uns Limonade machst.
Die Pandemie zeigt einem, dass Gemeinschaft ein verdammt großer Wert ist.
Heute schauen wir auf die Gesellschaft und das Marketing nach der Krise. Wo sich Politik, Virologen und andere Experten schwer tun, blicken unsere heutigen Gäste glasklar, visionär und durchaus positiv auf die kommenden Wochen, Monate und Jahre. Ich freue mich riesig auf unsere Gesprächspartner und begrüße sehr herzlich Christian Vonnenbrinken und Christian Franzen. Christian Vonnenbrinken ist seit nunmehr 10 Jahren Geschäftsführer bei Ströer, dem Marktführer für Außenwerbung, und zuständig für den Bereich Business Development und Corporate Strategy und Innovation. Schön, dass du da bist, Christian.
Hallo, danke. Ja.
Und Christians Limonadenrezept? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es das alte Normal nicht mehr geben wird. Auf lange Zeit, womöglich nie wieder. Außerdem freue ich mich auf Christian Franzen. Christian ist Geschäftsführer von AMQ, einer Agenturmarke der Omnicom Media Group Germany. Zuvor war Christian bei 2 großen Agenturen als Geschäftsführer für den Forschungsbereich verantwortlich und kann somit auf 20 Jahre Forschungsbackground zurückgreifen. Und damit es heute zu keiner Verwechslung kommt, nennen wir Christian Franzen Chris. Herzlich willkommen, lieber Chris.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Benny. Ich freue mich, dabei zu sein.
Und dein Limonadenrezept? Konsens steht ja selten für eine optimale Lösung. Lieber Christian, du bist ein positiver Mensch. Du treibst die Zukunftsthemen bei Ströer. Immer, wenn ich dich sprechen höre, zuletzt bei der Night of the Comms, bin ich fasziniert von deiner Begeisterungsfähigkeit. Wie ist dein aktuelles Bauchgefühl zu unserem heutigen Thema The New Normal? Bist du positiv, skeptisch oder sogar negativ?
Nee, es ist in der Tat voller Hoffnung, ja. Also es ist mir fast peinlich zu sagen, dass es zu positiv sein könnte. Ich weiß es nicht. Also ich fühle mich gut. Ich erkläre auch gerade warum, weil ich unheimlich viel zurzeit das Gleiche mache wie ihr. Man redet mit Leuten über Videocast, Podcast, was auch immer, interviewt Leute, macht sich, versucht irgendwie sein Mindset breit zu kriegen. Und du merkst, dass das, was in den letzten Jahren eher zur Last wurde, nämlich diese Legacy, also dieses Bewahren, ne? Also diese deutsche Haltung, Dinge erstmal nicht zu verändern, weil man ja das, was man hat, verliert und das nicht aufs Spiel setzen möchte, was Innovation und Veränderung sehr behindert hat, das, positiv muss man sagen, das ist jetzt weg, weil allen klar ist, was Vergangenheit ist, ist quasi vorbei. Also dadurch, dass alle wissen, dass jetzt eine Welt auf uns zukommt, die andere Herausforderungen hat, neue Möglichkeiten bietet, auch neue Parameter, ganze Märkte müssen sich reihenweise neu strukturieren. Daraus entsteht da kommt dieser deutsche Ingenieursgeist wieder durch, weißt du, dieses, wo wir frickeln uns was zusammen, wir heulen nicht lang, bauen eine Lösung, machen die irgendwie schlau, versuchen die irgendwie gemeinsam hinzukriegen, Kollaboration funktioniert auf einmal wieder statt Konkurrenzkampf. Also ich glaube, dass wir in 10 Jahren sagen werden, das war jetzt nicht einfach, die letzten 10 Jahre, aber irgendwie ist auch viel Gutes entstanden, was sonst nicht entstanden wäre. Und auf Sicht von, wenn du in 100 Jahren zurückkriegst, dann wirst du sagen, möglicherweise wirst du sagen, im Jahr 2020 haben die Menschen das irgendwie kapiert mit der Nachhaltigkeit und damit, dass sie nicht weiter alles kaputt machen können und dass sie Dinge grundlegend ändern müssen. Also von daher bin ich eigentlich guter Stimmung. Auch wenn es immer wieder mal Nachrichten gibt, die jetzt gerade nicht irgendwie zur Begeisterung anregen. Ne?
Wie siehst du das? Bist du auch so optimistisch? Und vor allem, wie groß ist der Spagat für dich, sowohl bei dir selber, ganz persönlich, aber auch bei deinem Kunden für Optimismus zu sorgen und genau das zu transportieren, was Christian gerade auch so ein bisschen als sein Bauchgefühl geäußert hat?
Also erstmal empfinde ich viele Dinge sehr ähnlich. Dieses Thema Legacy. Man hört im Radio, dass Beamte am Wochenende arbeiten, damit der Staat schnell Hilfsgelder auszählen kann. Und man denkt, war das jetzt irgendwie 1. April oder ist das wirklich passiert hier in Deutschland? Und ich war tief beeindruckt, wie schnell der Staat auf bestimmte Themen reagiert hat und hoffe natürlich, dass solche Veränderungen auch in Zukunft, auch nach der Krise, weiter möglich sind, dass vielleicht die andere Seite der deutschen Ingenieursmentalität, nämlich diese Übergenauigkeit, vielleicht manchmal auch etwas zur Seite gelegt wird und man sagt, wir können jetzt auch einfach mal eine schnelle Lösung machen und das ist auch eine sehr gute Lösung. Also insofern sehe ich durchaus auch eine Menge positive Seiten an der Krise. Erstmal war es für unsere Kunden natürlich, ich sag mal, eine Art Schock. Wie gehe ich jetzt mit Kommunikation um? Es sind durchaus Kampagnen verschoben worden, natürlich, oder zum Teil auch storniert worden. Insgesamt war aber eigentlich eine große Besonnenheit. Ich habe Kunden erlebt, die gesagt haben, ja, das ist jetzt eine Krise, die wird eine gewisse Zeit anhalten. Diese hektische Phase war sehr, sehr schnell vorbei und man hat sich eingerichtet und schaut jetzt, wie die Dinge bestmöglich laufen.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Produktionsbänder stehen still. Wir haben über das deutsche Ingenieurwesen gesprochen. Bleibt da nichts in der Kundenbeziehung zu euch, zu dir hängen? Also sind die Gespräche da tatsächlich nicht, panisch ist vielleicht das falsche Wort, aber emotional? Siehst du da diese positive Einstellung jetzt nach einigen Wochen tatsächlich? Oder ist da doch ein bisschen mehr, ja, auch wirklich Angst, Skepsis vor dem, was da kommt?
Also meine persönliche Erfahrung mit den Kunden, mit denen ich zu tun habe, und da muss man ja wirklich auch ganz klar unterscheiden. Es gibt ja auch Kunden, die letztendlich von der Situation profitieren. Es ist ja keineswegs so, dass alle Werbetreibenden unter der Krise leiden. Insofern haben wir da ein sehr breites Spektrum. Und selbst bei denen, die leiden im Sinne von, da steht die Produktion still, habe ich eher das Gefühl, dass wir es da mit so einer Jetzt-erst-recht-Mentalität zu tun haben und ganz genau geplant wird, wie wird der Start sein, wenn jetzt die Händler wieder öffnen, beispielsweise bei den Autohäusern, und wie können wir bestmöglich das verlorene Terrain, die Wochen, wo eben keine Autos verkauft werden konnten und auch keine Autos produziert werden konnten, wie können wir das schnellstmöglich wieder aufholen?
Also ich meine, ne, wenn ich dazu was sagen darf, ne, der Blick der meisten Unternehmen ist ja erstmal nach innen gegangen, weil du natürlich versuchst, die Folgen der Krise für dein eigenes Unternehmen erstmal zu begreifen und zu managen. Aber im Grunde genommen hast du ja in jeder Krise, auch in dieser, immer die gleichen Phasen. Du hast erst so eine Ignoranz, was, das ist ja nur Schnupfen, ne? Das hatten wir auch alle. Dann kommt die Panikphase, oh Gott, wie jetzt, das meint ihr nicht ernst. Dann kommt so eine Isolations- und Ruhigstellungsphase, in der sind wir jetzt so oder vielleicht so im hinteren Drittel davon. Dann kommt die Besinnung und dann die Aufbau, packen wir es an, jetzt entwickeln wir wieder Phase. Also ich glaube jetzt, also mehr oder weniger diese Woche oder nächste Woche und ab dann die nächsten Wochen beginnt die Phase, in der auch Kunden anfangen, sich wieder zu besinnen und sozusagen nachzudenken. Und du hast ja oft, wenn du strategisch arbeitest, das tut ihr und das tun wir auch, die Herausforderung, dass du nicht immer mit deinen Themen Gehör findest, weil ganz viele andere Themen den Alltag dominieren bei Kunden. Und ich glaube, jetzt beginnt eine Zeit, in der wieder gut zugehört wird und in der Strategie eine Chance hat und auch Innovation eine Chance hat. Von daher ist das aus meiner Sicht auch etwas, was ganz viel Potenzial bietet.
Ja, sehe ich absolut genauso. Wir haben Kunden, die uns zuhören, die nach Lösungen suchen und das ist eine tolle Chance für Agenturen im Allgemeinen, sich auch als Berater noch mal ein Stück stärker zu platzieren. Und der Blick nach innen gilt natürlich für die Agenturen genauso. Auch hier, ich fand es total faszinierend zu sehen, dass wir von einem Tag auf den nächsten mit einer 300-Mann-Agentur ins Homeoffice gehen und keiner so wirklich was merkt. Es funktioniert alles, alle Systeme laufen, Kommunikation funktioniert. Das fand ich schon sehr erstaunlich, positiv erstaunlich. Christian, du hast ja mit deinem Unternehmen Ströer eine Reihe gestartet, wo du Experten interviewt hast zum Thema The New Normal. Es sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Charaktere und Expertisen dabei. Kannst du bei diesen Gesprächspartnern sowas wie einen Konsens feststellen, in welche Richtung sie sich die neue Zukunft vorstellen?
Nein, weil es ganz unterschiedliche Experten sind, ne? Um deine Frage zu beantworten, ich würde jetzt also nicht einen Vektor nennen, der da rausgekommen ist, sondern im Grunde genommen ist das wie so eine Art Tag-Cloud, ne? Du hast viele Begriffe, die immer wieder aufwabern. Und es sind auch vor allem Sachen, habe ich festgestellt, die, also es gibt fast so eine Art Saisonalität, ja? Also ganz am Anfang war das Thema systemrelevant, ein Begriff, der in der Tech-Cloud ständig irgendwie aufkam. Ja, jetzt hast du ein großes Thema, spielt AI. Wir haben jetzt viel mit Leuten über Logistik gesprochen, also über die Komplexität, Logistikketten wieder hochzufahren und so. Also es ist ziemlich breit, was sich so durchträgt, ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, der Gedanke, dass man eigentlich ganz zufrieden ist. Also so, es zieht sich in Tenor durch, andere hat es viel schlimmer erwischt als uns. Das ist kein Grund, sich zu freuen, aber es gibt dir eine gewisse Sicherheit. Und ich verspüre keine Angst. Ja, sonst hast du ja oft in Krisen Angst. Und ich verspüre bei unseren Gesprächspartnern keinerlei Angstgefühle. Und das finde ich eigentlich total gut. Also da ist so ein Entdeckergeist sehr stark drin, so ein Aufbruchgeist. Ja. So, okay, now let's do it. Jetzt packen wir es mal an. Ganz oft kam dieser Spruch, dass Sportler ja oft so trainieren, dass sie, wenn sie eine bestimmte Technik eingeübt haben, dann quasi so im Tunnel drin sind, dass sie sich kaum mehr verbessern und dann etwas ganz anderes machen. Also Hochspringer fangen dann an zu tanzen, um anschließend den Hochsprung neu zu lernen. So als wenn sie das noch nie vorher gemacht hätten. Und dann kommen sie auf die Weltrekordhöhen. Also manchmal musst du Althergebrachtes disruptieren, um eine Lösung zu finden, die sich dann als besser erweist als das, was du dir jemals hättest vorstellen können. Und das fand ich einen ganz interessanten Leitgedanken, den mehrere Gesprächspartner so gebracht haben.
Ist es für dich persönlich auch eine Situation, in der du sagst, ich schaue positiv nach vorne?
Ja, schon. Also ich bin so ein bisschen in dieser Haltung, dass ich mir denke, wer hätte das gedacht? Ja? Wer hätte das gedacht, dass unser super perfekt hochgezüchtetes Wirtschaftssystem, mega Effizienz und alles perfekt aufeinander abgestimmt und super erfolgreich uns einen hohen Wohlstand bietend, von so einer Fett-Protein-Verbindung lahmgelegt wird. Ne? Also da steckt ja keine Intelligenz drin, da ist ja kein Gehirn oder so. Das ist einfach nur eine relativ primitive irgendwie Verbindung aus verschiedenen Stoffen. Und dass das auf einmal alles so brutal auf links dreht, da denke ich schon, ja, okay, also es ist mal klar, man darf sich vieler Dinge nicht so sicher sein, wie man sich ihrer sicher ist.
Ja, wir sind halt auch keine Krisen mehr gewohnt, ne? Das muss man ganz klar sagen. Es wurde ja oft der Vergleich gezogen, das ist die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Wobei ich ehrlicherweise finde, dass das ein vermessener Vergleich ist. Da sind zig Millionen Menschen gestorben auf bestialische Art und Weise. Und wir haben einfach keine anderen Vergleiche, die wir ziehen können. Wir leben seit vielen Jahrzehnten in Frieden und prosperieren sehr gut dahin. Und da sind wir es einfach nicht mehr gewohnt, mit sowas umzugehen. Und umso erstaunlicher finde ich es dann doch zu sehen, dass insbesondere in Deutschland meiner Meinung nach die Krise sehr gut gemanagt wird.
Naja, also was klar ist, Christian, ne? Also ich glaube, die Challenge ist, es wird uns natürlich Wohlstand kosten. Ja, also egal unter welcher Perspektive du das siehst, wir werden natürlich mehr in Resilienz investieren müssen, also uns vor weiteren Wellen oder anderen pandemischen Dingen werden wir uns schützen müssen. Wir werden mehr in unser Krankenhauswesen investieren. Gut, dass wir es die letzten Jahre auch schon getan haben. Wir werden, Züge werden nicht mehr so vollgepackt, Flieger, wir werden vielleicht weniger verreisen. Wir werden nicht immer zu jedem Meeting fliegen, sondern das stärker mit Videotelefonie machen und so. Und das alles verändert das System und führt im Ende, glaube ich, dazu, dass um den Preis höherer Sicherheit wir Wohlstand werden opfern müssen. Glücklicherweise haben wir davon genug, ne, von Wohlstand. Mhm.
Glaubst du, dass die Leute tatsächlich freiwillig darauf verzichten werden oder wird das eher was sein, was quasi staatlich vorgeschrieben wird? Also so Themen wie, ich mache keine Urlaubsreise mehr nach Asien beispielsweise. Werden die Leute von alleine deiner Meinung nach darauf verzichten? Oder glaubst du eher, dass es dort staatliche Eingriffe geben wird?
Naja, also ich glaube, dass der Staat die Tiefe an Eingriffen, die er sich erlauben kann, ausgeschöpft hat bei uns. Und das haben die smart erkannt. Ich glaube, das, was du in anderen Ländern tust, wie ich Extrembeispiel in Ungarn oder sowas, das wäre hier nicht durchsetzbar. Und von daher glaube ich nicht, dass der Staat dir Urlaub verbieten wird. Aber der Urlaub wird sich über Angebot und Preise regulieren. Ne? Also wenn eben die 3 Wochen Thailand nicht mehr für 2.000 Euro zu haben sind, sondern 12.000 kosten, dann werden das weniger Leute machen. Und darüber reguliert sich das. Ne? Was du halt auch merkst, ist die extreme Verzahnung aller Bereiche miteinander. Also wenn jetzt weniger Flugzeuge fliegen, dann gibt's weniger Unterflur-Frachtraumkapazität. Das beeinflusst die Logistikpreise. Damit wird Logistik wesentlich teurer. Dadurch werden Endverbraucherpreise wieder steigen hier. Also die Verzahnung von allem mit allem ist extrem. Also alles, was an einer Stelle passiert, hat an anderer Stelle Auswirkungen. Und ich glaube, dass die Essenz davon ist, dass wir eben Wohlstand um den Preis besserer Resilienz und besserer Nachhaltigkeit werden opfern müssen, was wir möglicherweise ohnehin hätten machen müssen. Aber jetzt haben wir gar nicht erst die Wahl. Wir müssen es quasi nicht diskutieren. Es ist sozusagen gesetzt.
Also ich finde spannend ja die Frage, es wird ja viel darüber geschrieben, das New Normal ist auch eine neue Gesellschaft, in der wir, ich überspitze es mal, zu Gutmenschen werden, uns um unsere Nachbarn kümmern und so weiter. Hawks mal als Beispiel. Ich muss gestehen, als ich den zuerst gelesen hatte, habe ich wirklich feuchte Augen gehabt und habe gedacht, ja, die Krise könnte wirklich was Gutes haben.
Ja, aber da warst du noch mitten in der Panikphase, ich auch.
Genau, da war ich noch in der Panikphase und dachte, okay, das ist irgendwie eine andere Art, die Dinge zu sehen. Als ich es dann das zweite oder dritte Mal gelesen habe, habe ich dann irgendwie gedacht, da ist doch auch relativ viel Luft drin und wenig Gehalt. Aber die Frage dahinter finde ich eigentlich spannend, zu sagen, glaubst du, dass es auch eine Wesensveränderung quasi in den Konsumenten gibt, auf die sich dann Marken ja auch im Zweifelsfall einstellen müssen, zu sagen, okay, das sind nicht mehr die Konsumenten, mit denen wir vor der Krise geredet haben, sondern wir haben jetzt eigentlich in gewisser Weise neue Konsumenten.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das System verschiebt sich. Also ich glaube, die Menschen reagieren relativ konsequent entlang der Bedürfnispyramide. Ja, und vielleicht waren einige Stufen der Bedürfnispyramide durch den Reichtum oder durch das Überangebot sozusagen ausgehöhlt. Ja, also Essen ist keine Diskussion. Gibt's genug, fertig, Bums für jeden. Die Frage ist, was esse ich jetzt? Ja, und gar nicht so sehr zu welchem Preis und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass die Art, wie der Mensch auf die Reize des Systems reagiert, sich nicht grundlegend ändern. Aber natürlich ändert sich das System. Also im System werden auf einmal Produkte andere Preise durchsetzen müssen. eben neue Preise. Es werden neue Dienstleistungen durchgesetzt werden müssen. Ein Verkehrsdienstleister muss erklären, wie er verhindert, dass du dich in überfüllten Verkehrsmitteln ansteckst. Eine Veranstaltung, wenn sie wieder stattfinden darf, muss erklären, wie sie sicherstellt, dass jeder sich schützen kann und auch andere schützt vor sich selber und so. Also es entstehen sozusagen im Grunde genommen an allen Ecken des Systems entstehen quasi neue, wenn du so willst, Programme. Ja,
externe Reize, die den Konsumenten dann in gewisser Weise zwingen, sich in seinem Verhalten zu verändern. Ne?
Richtig. Also das Ergebnis kann ein anderes sein. Es kann dazu führen, dass bestimmte Produkte oder Dienstleistungen mehr oder weniger gekauft werden. Und ich glaube auch, die Werbung ist ja im Grunde genommen das, was das eine mit dem anderen verbindet. Also die Werbung versucht ja, das Versprechen des Produktes mit dem Bedürfnis des Menschen so zu verbinden, dass es einen optimalen Einklang hat und ich dem Konsumenten zum richtigen Zeitpunkt das für ihn gewollte Angebot zur richtigen Kondition unterbreite und er dann daraufhin sich dem Produkt öffnet. Ja, also das ist vom Mechanismus her das Gleiche, aber die Reize sind andere.
Ja.
Man könnte sagen, die Parametrisierung. Wenn du also in dieser Programmsprache bleibst, würde ich sagen, die Parametrisierung des Systems verändert sich jetzt und dadurch programmiert sich ganz viel neu. Es entsteht sozusagen in vielen Bereichen eine neue Algorithmik.
Ja, weil ich glaube, die Bedürfnisse der Menschen sind eigentlich sehr stark wieder zum Normalen zurückzukehren. Wir haben eine Befragung gemacht, was glaubt ihr, was wird sich verändern, 3 Monate, wenn die Krise komplett vorbei ist. Und das war sehr erstaunlich. Da waren relativ wenige Ausschläge, wo man Veränderungen gesehen hat. Ich kann da gleich nochmal drauf eingehen. Aber das Beste fand ich eigentlich in der offenen Frage, wo jemand gesagt hat, ich will überhaupt nicht, dass sich was verändert. Ich will einfach wieder meine Normalität zurück. Und ich glaube, das trifft es sehr gut, dass das so das innere Bedürfnis von sehr vielen ist. Sie wollen zurück zur Normalität. Und der spannende Punkt nach dem Motto The New Normal im Sinne von, das ist eine bessere Welt, die danach kommt, ist, glaube ich, eben auch oftmals eine Perspektive der Utopisten und auch der Gruppe von Menschen, die in gewisser Weise privilegiert sind, die nicht von Arbeitslosigkeit derzeit bedroht sind, die im Homeoffice arbeiten und da eine Chance sehen. Wenn wir jetzt den Restaurantbesitzer um die Ecke fragen würden, der wahrscheinlich um sein Überleben kämpft oder seine Existenz, dem würde wahrscheinlich sauer aufstoßen, wenn wir dem kommen mit, da liegt eine große Chance drin. Da geht die Gesellschaft, glaube ich, auch sehr weit auseinander. Man hat ja auch das Gefühl, wenn man im Homeoffice arbeitet, alle arbeiten im Homeoffice, weil man immer mit Leuten zu tun hat, die eben auch im Homeoffice sind. Wir haben eben nicht mit den Leuten zu tun, die ehemals am Band gearbeitet haben und jetzt in Kurzarbeit sind. Und man lebt in gewisser Weise auch in einer Wolke und hat seine Perspektive auf die Welt. Ich glaube, dass es eben auch noch diese andere Perspektive da draußen gibt und das ist sogar die Mehrheit. In unserer Befragung kam raus, dass so um die 30% im Homeoffice arbeiten, was im Umkehrschluss heißt, dass ein Großteil der Menschen das nicht tun. Ne?
Ja, aber Mikro-Makro-Kontext, ne? Also der Makro-Kontext wird den Mikro-Kontext beeinflussen. Das heißt, im Klartext, Wenn wir sind nun mal, die DNA unseres Wirtschaftssystems besteht nun mal darin, stark in Austauschbeziehungen mit anderen Märkten unseren Wohlstand zu ziehen. Also platt gesagt, wenn es der USA schlecht geht, ist das für uns nicht gut. Und es gibt überhaupt keinen Grund zur Häme oder irgendwie mit dem Finger dahin zu zeigen, weil deren Probleme werden perspektivisch auch zu Problemen für uns. Und zwar auch für den kleinen Restaurantbesitzer an der Ecke, weil seine Kunden möglicherweise für Produkte mehr bezahlen müssen und weniger Geld haben, bei ihm essen zu gehen. ich verstehe den Wunsch der Leute zu sagen, naja, das wäre nicht schlecht, wenn das alles sich im Nachhinein als ein doofer Albtraum herausstellt. Man wacht auf und es ist so wie vorher. Man ist irgendwie nass geschwitzt und hat irgendwie ein komisches Gefühl, aber einmal unter die Dusche und einen starken Kaffee getrunken und alles ist vergessen. Das wird nicht geschehen.
Das glaube ich auch nicht, aber Werbung ist ja auch immer, spielt ja immer mit den Wünschen der Konsumenten und ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz starker Wunsch der Konsumenten ist, ne? Also im Augenblick.
Absolut, ja.
Aktuelle Werbung zielt ja stark auf dieses Gemeinschaftsgefühl ab. Aldi und andere Handelsmarken haben ja quasi ihre Mitarbeiter in den Mittelpunkt gestellt. Das Thema Corona damit explizit aufgegriffen. Daimler hat zum Beispiel eine Stay-Home-Kampagne gemacht. Das sind alles Themen, die jetzt ja eine Rolle spielen. Ich finde es spannend, sich zu fragen, was wird denn sein, wenn die Krise vorbei ist? Wie wird sich da Kommunikation verändern? Wie wird sich da Werbung verändern, auch in den Inhalten?
Ja, also Werbung hat schon mal einen riesigen Vorteil. Sie ist vergleichsweise vom Prozess her einfach zu bewerkstelligen. Ja, es ist sehr viel einfacher, eine Werbekampagne auf die Beine zu stellen, ein Motiv zu entwickeln, das abzustimmen und jetzt auf Werbeträger zu bringen oder eben einzuschalten, als, ich sag mal, die Logistik eines Automobilwerkes wieder hochzufahren oder irgendwelche wesentlich komplexeren Prozesse.
Wobei, das stimmt nur bedingt. Also ich habe zum Beispiel Kunden, die sagen, oh Mann, wir wissen gar nicht so genau, wie wir unsere Kampagne shooten sollen. Wir fahren normalerweise immer nach Südafrika. Das geht jetzt nicht. Die Crew okay. Und so weiter. Oder?
Aber das ist, gut, aber das wissen wir selber. Das ist, also, das haben die Kreativagenturen klug geschafft, in die Welt zu setzen, dass du unbedingt das Licht in Südafrika brauchst und irgendwie die Models aus Kapstadt und irgendwie sonst was. Das ist auch Quatsch, ja. Das kann man ja keiner erzählen, dass es etwas ausmacht. Also wenn du, ihnen fehlt vielleicht die Idee, mit der aktuellen Situation umzugehen, weil die aktuelle Situation ja eine Zwischensituation ist. Wir sind ja noch dabei, uns in die Phase des Aufbaus hineinzubegeben. Der hat noch nicht angefangen. Die Regierung hat gesagt, halt Kinder, bitte mal noch schön im Startblock warten, zieht euch die Schuhe an und seht zu, dass ihr fit seid und das Rennen wird irgendwann losgehen, aber jetzt bitte mal erstmal noch nicht. Und dass es natürlich jetzt unheimlich schwierig ist, nicht wissend, wie lange die Phase noch andauert, jetzt in den nächsten 2 Wochen eine Kampagne zu machen, kann ich nachvollziehen. Aber danach geht's los. Und dann hat Werbung den großen Vorteil, dass es sich extrem schnell ausprobieren kann im positiven Sinne. Du wirst relativ schnell merken, ob deine Tonality und auch dein Placement und deine Dosierung richtig oder falsch ist und wo und wie du sie optimieren musst. Was du, glaube ich, nicht mehr machen kannst, ist einfach die gleiche Kampagne nehmen, die du eigentlich für den März geplant hattest, aber verschoben hast und jetzt mal eben schnell wieder on air bringen, weil die Leute wieder mehr Offenheit dafür haben. Das wird wahrscheinlich schief gehen, weil die Bedürfnispyramide durcheinander gekommen ist. Nicht grundlegend, aber die Grad, wie sehr eine Stufe der Pyramide gefüllt ist und gefüllt werden will, der hat sich jetzt verändert versus vor der Krise.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Werbung sehe, wo dann fröhliche Menschen fröhlich um ein Produkt sich scharen, natürlich eng bei eng, denke ich immer, aha, der Spot kommt noch aus der Vor-Corona-Zeit und es fühlt sich ganz seltsam an. Das passt einfach nicht gut oftmals.
Ja, ich hab auch Spots gesehen, wo ich nicht verstanden habe, wieso man da nicht nochmal eben drauf geschaut hat, bevor man das für viele Millionen on air gebracht hat im TV. Da ist auch nicht so schwierig, etwas zu stornieren. Aber man sieht es jetzt seltener. Also da scheint es irgendwie wohl Prozess-Legacies zu geben, die manchmal zuschlagen. Aber was du eben schon merkst ist, also wir haben da auch eine Studie zu gemacht, zusammen mit Concept M aus Köln, ne, Morphologen. Es ist schon so, dass dieses Erlebnis jetzt neotraumatisch ist. Ja, das hätte keiner so erwartet. Es hätte keiner erwartet, dass es wirklich, dass so ein blöder kleiner Virus hier alles lahmlegt und auf einmal alles zum Halt kommt und so weiter. Das ist natürlich nicht das Trauma eines Krieges, weil wir Gott sei Dank weniger Menschenopfer haben und die Todesgefahr eine andere ist. Aber es ist schon ein starkes Erlebnis, was die Leute irgendwie konditioniert. Und das, was Kommunikation leisten muss, ist im Grunde genommen, dass es in deinem Unterbewusstsein, in deinem Mindset, die Ängste und Sorgen, die du hast, vermag aufzulösen. Dein Gehirn versucht ja immer irgendwie, sich keinen Kopf zu machen und versucht immer, Spannungen zu managen oder Spannungen zu bewältigen. Ja, und wenn Kommunikation eine Spannung, die du hast, zum Beispiel eine Angst, eine Sorge oder was auch immer, lösen kann, dann funktioniert das. Wenn es hingegen an unterbewusste Ängste appelliert und die stärker macht, ganz dummes Beispiel, gemeinsame Party mit Oma und Opa, ja, was dann die Angst natürlich triggert, dass du Oma und Opa ansteckst und möglicherweise für deren Krankheit verantwortlich sein könntest. So ziemlich der schlimmste Horrorgedanke, den jeder schon mal gehabt hat. Dann funktioniert die Werbung natürlich nicht. Also du musst im Grunde genommen in dem Design von Kreation oder in dem Skripten einer Werbestory natürlich mit anderen Verfasstheiten, mit anderen Mindsets und mit anderen Hürden, die du überspringen musst, umgehen und deswegen etwas anders konstruieren. Es wird für Bier schwierig, die Freundschaftsgeschichte über halt Gemeinschaft zu erzählen, was viele Biermarken jahrelang gemacht haben.
Ja. Darf ich da nochmal eine Frage stellen? Christian, du hast eben auch Makro-Mikro reingebracht. Jetzt gibt es ja auch eine temporäre Achse. Ist es wirklich so, dass wir dann auf lange Sicht solche Momente mit Familienfeiern oder die Jungs beim Bier trinken nicht mehr sehen? Oder ist das auf dieser Achse eine Phase und wenn die vorbei ist, ist das the new normal dann doch wieder sehr, sehr nah an dem Zustand vor Corona?
Es hängt ein bisschen davon ab, wie tief das Trauma wird und wie es weitergeht. Also wenn wir in wenigen Wochen oder Monaten einen Impfstoff haben, der zuverlässig funktioniert und damit weitere Pandemiewellen verhindern können, da bleibt nur, in Anführungsstrichen, das Problem hängen, dass wir irgendwie eine ziemliche Rezession werden aushalten müssen und dass wir unsere Angst managen müssen, dass sowas wieder passieren könnte, weil uns vor Augen geführt worden ist, wie angreifbar unser System ist. Wenn das aber nicht der Fall ist, aus welchen Gründen auch immer, oder sich als komplexer darstellt, oder wir eben feststellen, dass andere Länder damit nicht so umgehen wie wir und das Problem von denen zu uns überschwappt, dann glaube ich, wird das Trauma tiefer und dann dauert es länger.
Aber man könnte sich doch eigentlich auch vorstellen, dass es, sagen wir mal, nostalgische Gefühle gibt. Ne? Dass man sagt, es werden Motive angesprochen, die eben explizit vor der Krise da waren und die man sich wieder wünscht, wie der eine Befragte, der dann gesagt hat, ich hätte eigentlich gerne wieder alles so normal, wie es vorher auch.
Früher war alles besser.
War alles besser. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass das Konzepte sind, die in Zukunft auch bemüht werden, um positive Gefühle aus der Vergangenheit quasi wieder zu reaktivieren. Und Marken sind ja auch gleichzeitig immer ein Anker. Und ich bin sehr gespannt, wie in The New Normal, welche Rolle dort Marken aktiv auch einnehmen werden, Anker zu sein. Und zwar Anker im Sinne von sowohl eine Referenz aus der Vergangenheit, die man kennt, die man liebt, der man vertraut, und gleichzeitig auch sich anpassen an die neue Situation. Also das ist ja so ein bisschen das Problem, dass ich quasi sowohl von dem Vorteil, man kennt mich, profitieren möchte, aber mich auch eben der neuen Situation anpassen muss.
Ja, Anker funktionieren gut, ne? Aber vor allem dann, wenn sie da sind. Ja, ein virtueller Anker hilft dir nicht. Also das heißt, die Verankerung von Ankern in der Realität gibt den Ankern eine Systemrelevanz und macht sie bedeutsam. Das sei erlaubt, wir sind ja beides Werbefirmen, das funktioniert sehr gut mit Außenwerbung. Weil das ist die Funktion davon. Ja? Also ein Anker zu sein in der Realität und damit Teil deines alltäglichen Systems, ohne dich zu unterbrechen. Und das ist daher für Marken, die diese Verankerungs- oder diese Leuchtturmfunktion ausüben wollen, weil sie sagen, wir haben die Heritage und unsere Marke gibt das her, auch von der Glaubwürdigkeit her, ist das im Grunde genommen dann die ideale Lösung.
Aber das ist ein schmaler Grat, finde ich. Ne? Also Ich habe eine Außenwerbungskampagne gesehen für eine Saftmarke, wo ich dachte so, oh, das ist einfach sehr, sehr platt. Jetzt wollen die auch auf den Corona-Zug aufspringen und damit Emotionalität erzeugen. Hat mich überhaupt nicht angesprochen, fand ich eher abstoßend. War null authentisch.
Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob du Zielgruppe warst, ne? Aber ich sag mal, das ist dann immer Sache der Kreation. Aber von der Funktionalität des Mediums her kannst du eine Marke verankern in einem Medium, was Verankerung erlaubt. Und Verankerung hat was mit Wiederholung zu tun, damit, dass es einen Rahmen gibt. Das funktioniert mit Bildhaftigkeit gut und mit klarer Verortung. Ja, und ich glaube auch mit dadurch, dass es nicht unterbricht und stört, sondern dadurch, dass es implizit daherkommt. Das sind die Kernfunktionen von Außenwerbung. Also ich würde die These mannhaft verteidigen wollen, ja, dass um Marken im New Normal zu verankern, gerade das, was wir anbieten, Außenwerbung, ein ziemlich gutes Instrument sein kann, wenn du es richtig einsetzt, um genau das zu tun. Du wirst dann möglicherweise tatsächlich Markenarbeit machen müssen und wegkommen von überwiegend promotional getriebenen Kurzfristaktion.
Also ich bin voll bei dir, wenn wir uns darauf einigen, dass Kommunikation ein ganz wichtiger Teil ist, um sich im New Normal zu platzieren, richtig zu platzieren und eine Rolle für Konsumenten zu spielen. Es gibt natürlich auch noch ein, zwei andere Medien, aber ja, die Funktion von Out of Home ist unbestritten.
Das können wir uns einigen. Jetzt die gute Nachricht. Ich glaube, ich frage nochmal nach, aber ich glaube, wir nehmen auch noch Buchung an. Ich check's noch. Aber es könnte sein, ja. Das klingt jetzt so platitüdenhaft, aber ich glaube in der Tat, dass viele etablierte, also ganz am Anfang, ja, da war eins meiner ersten Statements auf die Frage von Benny, war zu sagen, ich bin positiv drauf und das bin ich auch wirklich, weil jetzt ist endlich mal Schluss mit der Legacy. Ja, also die Legacy ist jetzt vorbei und jetzt ist Zeitraum dafür, Dinge anzupacken, die wir vielleicht schon längst hätten anpacken müssen, uns aber nie so richtig getraut haben. Und ich glaube, dass wir auch in der Art, wie Werbung gemacht wird, tatsächlich viel Legacy gehabt haben. Viele Dinge hat man so gemacht, weil man sie immer so gemacht hat und irgendwie auch dadurch den Beweis hat, dass es ja so schlecht gar nicht gelaufen ist. Oder vielleicht das gar nicht so massiv hinterfragen wollte, weil es natürlich auch viele Dinge gibt, die ein Kunde auf dem Radar haben muss, wenig Ressourcen für Media bereitstehen und so weiter und 1000 Vermarkter und 1000 Leute an dir rumzerren und dir die Argumente bringen. Aber wenn jetzt mal klar ist, dass unabhängig davon, was falsch oder richtig ist, das Alte auf gar keinen Fall mehr richtig sein wird in Zukunft, weil der Kontext ein anderer ist, ist das sozusagen das Positive, dass viele althergebrachte Konzepte jetzt mal neu gedacht werden und Dogmen aufgebrochen werden?
Glaubst du, dass das für den Media-Mix so eine große Rolle spielt? Also ich würde auf jeden Fall das unterschreiben, wenn es darum geht, zu sagen, die Inhalte, mit denen ich kommuniziere, werden sich wahrscheinlich verändern, weil sich bestimmte Trigger bei den Konsumenten verändern, weil sich Märkte verändern.
Ja, aber deswegen wird Branding eine Bedeutung gewinnen. Absolut. Ja, in den letzten Monaten, fast Jahren, ist der gesamte Markt ja von angloamerikanischen Plattformen massiv in so eine Performance-O-Mania hineingetrieben worden. Also in den Glauben, dass du jede Kontaktkette lückenlos von Anfang bis Ende zurückverfolgen musst in Zeit und Raum und optimieren kannst. Und am Ende kam immer raus, der letzte Klick zählt am meisten, so ein Zufall. Ja, also das sind ja, das war da vielen schon gar nicht mehr auszureden. Das heißt, man hat Markenarbeit vernachlässigt, weil der Wert von Markenarbeit schwierig zu beziffern war in diesem Modell. Das war im Grunde genommen so eine Art Baseline. So, was du jetzt aber merkst, ist, dass Markenarbeit meiner Meinung nach eine sehr viel bedeutendere Rolle spielen wird, weil Marken geben Vertrauen, Marken geben Sicherheit, Resilienz wird ein Riesenthema. Ja, also all das, was in Markenarbeit drinsteckt, kriegt wieder eine Renaissance und damit verbunden wird meiner Meinung nach auch der Media-Mix von dieser Performance-Getriebenheit möglicherweise, hoffentlich wieder zurückschwappen in stärker markengetriebene Kommunikation.
Ja, also wer kann sich daran erinnern, dass er bei einer Search-Anzeige mal Tränen in den Augen hatte? Ist mir nie passiert. Aber ich kenne ein paar TV-Spots, die mich Rotz und Wasser heulen lassen, weil sie irgendwie genau meinen Nerv treffen. Und das sind absolut die Themen, glaube ich, die sehr viel stärker wieder in den Vordergrund kommen werden, weil, glaube ich, auch das Emotionslevel der Konsumenten ein anderes ist. Also ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wer das geschrieben hat, da ging es um das Thema, das ist doch, die Pandemie ist das Ende der Hyperindividualität. Und das fand ich ein sehr starkes Argument zu sagen, wir haben in einer Zeit gelebt, wo jeder seinen sehr individuellen Vorteil, seine sehr individuelle Mediennutzung, sein sehr individuelles Essen und so weiter und so fort gesucht hat. Und es war auch ein Wert an sich. Und ich fand das gut argumentiert. Es ist schade, dass mir das jetzt nicht mehr einfällt, aber egal. Zu sagen, die Pandemie zeigt einem, dass Gemeinschaft ein verdammt großer Wert ist. Weil das funktioniert nur, wenn sich alle dran halten, wenn wir gemeinsam Ziele anstreben. Und da widersprechen wir sozusagen selber mit meinem ersten Statement, was den Konsens angeht. Ich glaube sehr wohl, dass es hier eine Tendenz zu mehr Konsens gibt. Und das sind auch Themen, die ich natürlich wunderbar in Kommunikation aufgreifen kann, in Verbindung mit Markenwerbung.
Ja, und konsensuale Anker sind oft Leuchttürme. Das können gute Spots sein, das kann eine Melodie sein, das kann sehr häufig auch ein Bild sein. Also diejenigen Marken, denen es jetzt gelingt, die richtigen Bilder zu finden, werden einen unglaublichen Share of Mind oder Relevant Share of Mind im Mindset breitester Zielgruppen verankern können und dadurch ein Depot für ihre Marke aufbauen, was sie danach die nächsten Jahre, hätte ich fast gesagt, kapitalisieren können. Also jetzt ist eine einmalige Chance. Der Werbemarkt ist ja im Moment ziemlich runtergefahren. Das heißt, du kannst dir für wenig Geld viel Fläche kaufen im Moment, ja, relativ betrachtet, wenn du das richtige Bild, die richtige Story hast.
Genau, absolut. Ich glaube, die Herzen sind im Augenblick offen. Wenn man die richtige Tonalität trifft, gewinnst du die Konsumenten für dich und das wird anhalten. Das wird nicht so schnell vorbeigehen.
Genau, und so eine Chance gab es nie.
Ja.
Ja, und die wird es wahrscheinlich auch so bald hoffentlich auch mal nicht wieder geben. Aber also in all dem, was grausam ist, steckt auch Hoffnung. Und das ist, was jetzt Werbung betrifft, aus meiner Sicht eine ganz wichtige Hoffnung.
Diese Hoffnung teile ich vollständig. Ja, vielen Dank für deinen Optimismus. Trotzdem noch einmal konkret zu dem ganzen The New Normal. Ja, konkret für die Geschäftswelt. Was entgegnest du denen, die keine Veränderungen nach der Krise sehen wollen?
Dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, dass dadurch Dinge, wo wir uns nie vergegenwärtigt haben, ob die wirklich so wichtig sind, jetzt gar nicht mehr hinterfragt werden müssen, weil sie sich erledigt haben. Ja? Also zum Beispiel die hohe Frequenz an irgendwelchen Terminen bei Kunden, wo man im Grunde genommen 4 Stunden unterwegs ist, um eine Stunde Termin zu haben und wieder 4 Stunden unterwegs zu sein. Das sind Dinge, die sich nie einer getraut hat, ernsthaft zu hinterfragen, weil man sich irgendwie daran gewöhnt hatte. Es ist quasi eine Legacy geworden. Und in Zukunft wird es genau andersrum laufen. Du wirst eher rechtfertigen müssen, warum du glaubst, ein persönlicher Termin müsse sein.
Spannend. Also du glaubst schon, dass eine überfüllte Senator-Lounge am Montagmorgen tatsächlich weniger wahrscheinlich ist in The New Normal, sondern dass man solche Meetings dann eher auch mal online macht.
Absolut. Früher hatte ich Lufthansa zum Meeting gebracht, heute tut es Microsoft Teams.
Ja, ich denke auch, dass es da eine deutliche Bewegung in die Richtung geben wird. Ich bin ja auch persönlich betroffen. Ich habe Teams in Berlin und Hamburg sitzen und bin da auch viel unterwegs und habe jetzt auch einfach nochmal live erlebt, wie gut es funktioniert, über Teams oder andere Kanäle zu kommunizieren. Dennoch freue ich mich wie Bolle, wenn die Kontaktbeschränkungen weg sind, um die dann mal wieder zu sehen. Also ich glaube, die Sehnsucht nach persönlichen Kontakten ist definitiv da. Aber man wird sich sehr viel bewusster überlegen, muss ich dafür jetzt tatsächlich nach Hamburg, nach München, nach Berlin fahren oder nach Stuttgart? Oder kann ich das nicht auf eine andere Art und Weise effizienter lösen für beide Seiten?
Ja, und ne, und also ein Gedanke, den hatte ich eben so leicht drin, aber der ist mir wirklich wichtig. Bevor das mit der Corona-Pandemie losging, war so das also im letzten Jahr war das am stärksten diskutierte Bass-Thema Nachhaltigkeit, ne? So, Anfang mit dem kleinen schwedischen Mädchen, so bis hin zu Diskussionen auf allen Ebenen darüber. Und was irgendwie klar ist, ist, dass es ein Damoklesschwert mit der Nachhaltigkeit, was ohne Frage fallen wird. Ja, also es ist völlig klar, wenn wir so weitermachen, wie wir in 2019 unterwegs waren, dann ist die Welt hier nicht besonders lebenswert für unsere Kinder. Aber irgendwie haben wir das sehenden Auges ignoriert und gedacht, ja, es gibt doch keine richtig guten Elektroautos und das ist ja auch eine Verarschung mit dem Laden da und die Batterieabfall. Und ich will mal gucken, Maul und so, ja. Also wir haben es nach vorne geschoben. Also wissend das Problem weitergeschoben, weil es uns nicht angesprungen hat. Und damit riskiert, dass unsere Kinder und Kindeskinder in eine wirklich nicht besonders lebenswerte Welt hineinkommen und sich ernsthaft fragen müssen, ob man nicht doch auf dem Mars irgendwie eine Kolonie aufmacht. Und das ist uns, glaube ich, das Problem ist jetzt gelöst worden für uns. Ja, nicht, weil wir jetzt im Moment nicht mehr Auto fahren, sondern weil uns klar geworden ist, es wird sich sowieso alles ändern. Und weil sich alles ändert, können wir es auch gleich richtig machen.
Und es fühlt sich ja auch richtig gut an.
Richtig.
Wenn du abends durch die Stadt gehst und es ist ruhig, die Sonne scheint, das Wetter ist ja im Augenblick auch fantastisch, und du hast einfach total wenig Verkehr und denkst so, ja, so geht es offensichtlich auch. Also vielleicht...
Ja, genau. Hätte das sein müssen. Und wenn ich dir jetzt einfach 3 Tage aus deinem Kalender nehme und dir das mal so kuratiere, ja, 6.30 Uhr, Fahrt zum Flughafen, laber und so weiter, so Day in a Life mit dir mache 3 Tage lang, dann würdest du wahrscheinlich lachen und sagen, ja, okay, scheiße. Ich sag, würdest du das wieder so machen, Ben? Nee, eigentlich, das war halt so, ja. Das hat man halt so gemacht, ja, Christian. Du ja auch. Ja, aber also diese Kraft, Dinge anders anzugehen und richtig anzugehen, und wir wissen ja bei vielen Dingen, wie sie richtig sein müssen. Und dadurch glaube ich tatsächlich, dass wir vielleicht wirklich in 100 Jahren zurückgucken und sagen, 2020 haben die Jungs total die Kurve gekriegt, was war denn da? Und dann sagen irgendwelche neunmal klugen Schulkinder, da war so irgend so eine komische Fett-Eiweiß-Verbindung, die haben die nicht in den Griff gekriegt. Das hat dazu geführt, dass ganz bestimmte Bifurkationen entstanden sind, also Abzweigungen, ab denen sich Zukunft anders gestaltet, als es sich normalerweise gestaltet hätte. Und deswegen geht es uns heute jetzt ganz gut.
Ja, lieber Christian, jetzt bist du schon voll eingestiegen in unsere Rubrik The Sweetest Lemon. Ja, dankeschön für den nahtlosen Übergang. Was ist deine persönliche Sweetest Lemon? Warum wird das Leben nach der Krise, warum wird das The New Normal lebenswerter?
The New Normal nach der Krise wird besser, weil wir die Altlasten, uns abgelegt wurden und wir damit das, was wir wirklich neu gelernt haben, nämlich Kollaboration und Kreativität und Innovation, dazu benutzen können, Dinge neu zu gestalten, die wir schon längst hätten neu gestalten müssen, aber verpasst haben anzugehen.
Sehr schön, vielen Dank. Chris, was ist deine Sweetest Lemon, die du mitgebracht hast?
Ich glaube, meine ganz persönliche Sweetest Lemon ist, dass die Krise einen bewusst macht, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Dinge, die man sonst vorher als völlig normal wahrgenommen hat. Ich sitze mit einem Kollegen im Büro, wir scherzen und es ist einfach ein interaktiver Austausch, ist plötzlich nicht mehr da, sondern man muss sich ganz bewusst verabreden. Die Kommunikation ist auch nicht identisch, wie wenn man zusammen in einem Raum sitzt. Und die Nähe zu Menschen hat, finde ich, einen ganz anderen Wert bekommen. Und das finde ich sehr schön und hoffe, dass uns das auch weiter bewusst bleibt, wenn wir keine Kontaktverbote mehr haben, sondern wieder ganz normal miteinander umgehen können. egal wann das nun tatsächlich auch sein wird. Dieser Verzicht macht Dinge klar und viel eindeutiger, als es einem vorher bewusst war, wie wichtig persönliche Nähe ist, trotz aller Videokonferenzen.
Es gibt übrigens bei mir in Düsseldorf, ich wohne ja auch in Düsseldorf, wie ihr, direkt um die Ecke in Friedrichstadt ein Café, das heißt Lemonade, ja, die das gleiche Motto haben. Also wenn wir dürfen, dann irgendwann, wenn das erlaubt ist, dann lade ich euch da mal zur Limonade ein.
Liebend gern.
Ja, auch ich nehme dieses Angebot sehr, sehr gerne an. Und wenn es die Tageszeit erlaubt, lege ich noch ein Limoncello obendrauf. Denn nach eurem sehr, sehr offenen und wirklich positiven Gespräch spüre ich eine positive Leichtigkeit. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank, lieber Christian. Ganz herzlichen Dank, lieber Chris, für euren Besuch und für diesen wirklich spannenden und inspirierenden Podcast. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Danke sehr.
Lieber Zuhörer, auch dir ein ganz großes Dankeschön für dein Interesse. Ich hoffe, du nimmst viele positive Anregungen mit in dein persönliches New Normal. Wie immer freuen wir uns sehr über dein Feedback unter letsmakelemonade.de. Bis ganz bald, bleib gesund und positiv. Ciao.